Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Werbung für Clark.
Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
Ehrlich? Ich schätze dich so ein, dass du bestellst heute eine Pizza und bestellst dann zwei, damit du morgen auch noch eine zu essen hast. Das ist so deine Planung.
Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr vorausschauend denkt, also ja, dass ich schon den nächsten Tag im Blick habe. Was ich selten mache, ist zu überlegen, ja, was ist eigentlich in 20, in 30, in 40 Jahren?
Ja.
Weil man, wenn man die Nachrichten anschaltet, auch sich gar nicht damit befassen will. Es gibt tausend Probleme und so und Klimawandel und das möchte man am liebsten zumachen,
die Aber Tür. Die Zukunft kommt ja trotzdem.
Sie kommt trotzdem. Und da ist es gut, dafür vorbereitet zu sein. Gar nicht im großen gesellschaftlichen Kontext, sondern ganz persönlich auf dich zugeschnitten.
Ja.
Das große Thema Rente.
Ja.
Und auch da mache ich ab und an die Türen zu und sage, ja, ich weiß, ich müsste mich drum kümmern, aber...
Musst du auch. Du musst dich drum kümmern.
Wie denn? Wo fange ich da überhaupt an?
Du fängst jetzt an und zwar mit Clark.
Denn Clark greift dir da ganz einfach unter die Arme und hilft dir, dieses abstrakte Thema, das auch so ein bisschen Angst machen kann, ganz konkret anzugehen. Clark ist nämlich ein digitaler Versicherungsmanager, eine App, und mit ein paar wenigen Klicks beantwortest du bei Clark dann einige Fragen, was dir zum Beispiel wichtig ist für deine Altersvorsorge, und dann schlägt dir Clark Angebote vor. Ein persönliches, auf dich zugeschnittenes, auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Und nicht nur das, man kann natürlich auch mit den Menschen, die bei Clark arbeiten, reden und sich beraten lassen von Beraterinnen und Beratern. Die sind super entspannt, antworten auf alle Fragen. Und das trifft natürlich nicht nur auf die Altersvorsorge zu, sondern auf jede Art von Versicherung. Mit Clark könnt ihr Tarife vergleichen und Clark findet die passende Versicherung für euch. Damit Clark das machen kann, erteilst du Clark bei der Registrierung ein sogenanntes Maklermandat. Das heißt natürlich gleichzeitig, wenn du schon einen Makler hast, dann geht das Mandat von diesem Makler auf Clark über. Das ist aber unverbindlich, das könnt ihr nämlich jederzeit widerrufen, wenn ihr wollt. Und das hat sich Clark auch nicht irgendwie ausgedacht. Die brauchen das einfach eben, um euch gut beraten zu können. Und das könnt ihr, wie gesagt, ganz stressfrei, jederzeit kostenlos widerrufen.
Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es was Besonderes. Und zwar Clark spendiert allen gefühlten Faktenhörerinnen und Hörern einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode QFAKTEN54 eingeben. QFAKTEN54. Großes G, FAKTEN, dann die 5, dann die 4, alles groß geschrieben. QFAKTEN54. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel IKEA, Zalando, Douglas und viele mehr.
Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür.
Ja.
Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war Werbung. Hey, Tarkan und Christian hier mit einer brandheißen, frischen Folge Gefühlte Fakten, die voraufgezeichnet wurde,
ja,
aber trotzdem noch so gut schmeckt wie am ersten Tag, wie frisch aus dem Ofen.
Es ist wie ein guter Wein.
Ja, er wird immer besser, je älter er wird.
Ist es, ja.
Wobei das auch nicht stimmt mit jedem Wein, ne?
Nee,
den muss man auch richtig lagern und so.
Ich kenne mich nicht aus. Ich bin der Typ, der im Supermarkt die Weinflasche nimmt, auf der so ein verschnörkeltes Chateau drauf ist, so ein Schloss.
Ich gehe auch rein nach Optik.
Ja, komplett. Und manchmal, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter daneben steht, dann hoffe ich immer, dass die von sich aus mir eine Weinflasche empfehlen, weil ich traue mich auch nicht fragen.
Aber guckst du nicht auch, es gibt doch auch so Labels mit, das geht gut zu Käse, das geht gut zu Fisch und sowas.
Steht es immer hinten drauf?
Das steht immer drauf. Ist sogar in den Regalen teilweise so einsortiert, dass dann dieses Regal, und dann siehst du unten halt dann das Fischsymbol und das heißt dann, ist gut mit Fisch.
Was geht denn gut mit Langeweile und PlayStation? Das muss bei mir
da ist oben glaube ich, stehen. Die Art egal, die Menge macht's dann
die
da.
Menge. Kaufen Sie 7 Flaschen davon.
Tetrapacks, 7 Tetrapacks.
Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie Wein aus dem Tetrapack getrunken.
Ich auch nicht, aber ich war dabei, als es jemand gemacht hat.
Und der hat Freund.
Der hat kurze Zeit später gekotzt. Und deswegen war für mich klar, okay, das muss ich nicht ausprobieren. Ja, das war auf der Italienfahrt, ironischerweise. Also das Land, wo es mega Wein gibt.
Ja.
Dann haben wir da mit 17 also Tetrapack-Weine.
Habt ihr dann auch Tiefkühlpizza gegessen?
Ja, genau. Und dann auch so, haben wir Vapiano aufgesucht.
Ja, irgendwelches Wassereis vom Discounter.
Ja. Ja, oder dann so bei den Nudeln, die dann so perfekt handgemacht al dente sind, dann so selbst mitgebrachten Heinz-Ketchup drauf.
Genau.
Oder so. Ja, die Teilfahrt, da war ich mit 17, 18 ungefähr. Und ich kann mich an nichts erinnern, außer die Abende, die wir zusammen hatten. Und das waren genau die Sachen, für die wir von unseren Lehrerinnen da geschämt wurden.
Ja.
Das
ist ja häufig so, weil du gerade meintest, so selbst das Heinz-Ketchup über die Nudeln drüber. Mhm. Ich war mal in Nizza und Belly und ich wollten irgendwie was Erfrischendes Nachmittag trinken, weil wir haben so ein bisschen Sightseeing gemacht und so. Und es war relativ schwül und wollten dann halt so eine Weißweinschorle trinken oder so. Und dann saßen wir in so einem kleinen Café-Weinstübchen, also so richtig malerisch, so auch irgendwie eine Seitenstraße von der großen Promenade vom Strand weg. Und das war echt malerisch. Und dann habe ich halt gesagt so, Wine and Water, ich wusste nicht, was Weißweinschorle heißt. Wine and Water, White Wine and Water. Und die Kellnerin hat mich angeguckt, als würde sie mich umbringen wollen. Und dann meine ich so,
And one pineapple pizza, please.
Ja, genau. Wobei in Frankreich. Und dann hat die halt gesagt, we don't serve that. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich einfach ein Wasser und Wein bestelle. Aber dann habe ich halt gefragt, which alcohol do you serve with water? Und dann hat sie so, Verachtung in einem Blick. Die hat erstens gesehen, ich bin Deutscher. Und zweitens, dass ich halt keine Ahnung habe von ihrer Essenskultur und so. Und dann hat die uns ein Prosecco mit Wasser gebracht.
Und reingespuckt.
Wahrscheinlich auch reingespuckt. Fuck, wahrscheinlich reingespuckt. Aber das war sehr erfrischend, das fand ich toll. Da hat uns dann so ein Schweizer angesprochen, der irgendwie dieses Schauspiel halt beobachtet hat und meinte so, ich kann Schweizer sehr schlecht nachmachen, aber ich mach trotzdem mal, ja, sie sind nicht von hier, was? Ich so, nee, aber sie offensichtlich auch nicht. Doch, ich lebe hier seit 20 Jahren und haben uns mit dem mega nett unterhalten. Bestimmt so eine Viertelstunde hat uns erzählt, dass er so eine kleine Wohnung hier ums Eck gekauft hat, die war günstig und er hat die renoviert selber. Mega netter Dude, so Mitte 50. Und irgendwann hat er dann angefangen, Deutschland, ha? Woher beziehen Sie denn so Ihre Informationen?
Oh nein.
So, was meine Informationen? Ah. Ja, also was schauen Sie denn, welche Nachrichten? Und ich so, ja, weiß nicht, so normal halt ARD, ZDF und so, mal den Spiegel. Und er, ich mag Ken Jebsen.
Oh,
und
so, nein. Das war so eine nette Unterhaltung.
So nett, Dude. Und dann habe ich schnell gezahlt und sind gegangen. Der Schweizer Typ. War der Wahnsinn. Aber Nizza war eh, habe ich viele weirde Momente gehabt. Weil es ist krass touristisch aufgebaut, natürlich, wenn du dich nicht auskennst. Und wir waren da nur zwei Nächte und wollten dann irgendwie in einem lokaltypischen Restaurant essen, nicht in so einer Touri-Abzocke und so. Und man kennt die Touri-Abzocken immer ganz gut, weil die so überdimensional riesengroße Speisekarten vor den Restaurants haben. Dann haben wir geguckt, wo das nicht so ist und haben dann ein kleines Restaurant gefunden, ein typisches kleines französisches Restaurant. Haben uns reingesetzt und waren genau noch zwei Plätze frei und neben uns saß so eine Franzosengruppe und ich habe gemerkt, dass die über uns reden die ganze Zeit und dann war es wohl so, dass eine von denen, die waren so, keine Ahnung, Ende 30, Anfang 40 oder so, eine von den Französinnen wollte mich die ganze Zeit wohl ansprechen. Die haben nicht gecheckt, dass Belly nicht
gecheckt ist. Die fand ich süß.
Ja, ich glaube, ja. Und die sind dann immer näher zu uns rübergerutscht und Belly dann so, was war hier los? Und so, und mit denen haben wir uns dann auch ganz nett unterhalten und haben aber vermieden, darüber zu sprechen, woher die ihre Informationen
sind. Ja, nicht schlecht. Oder vielleicht halt kurz vorweg, einfach kurz und schmerzlos. Genau,
Ken Jebsen?
Ja.
No? Gut. Ja. Bonjour.
Aber dass du das überlebt hast, das Wasser und Wein bestellen, ich finde es aber auch teilweise ein bisschen lächerlich, wie sehr Leute da sich so über, also es ist Essen. Wie sehr kann man sich darüber definieren? Und dann auch dieser komische Nationalstolz, der damit einhergeht und so, oh, das ist keine richtige Carbonara, da darf doch keine Sahne rein und
Ja, das denke ich mir oft so, also, aber wenn dann zum Beispiel, also ich hab manchmal das Gefühl, wenn hier so Karneval ist in Köln und dann sich Leute in bayerischer Tracht verkleiden, also so wie man halt zum Oktoberfest geht oder so, aber die nehmen das halt als Verkleidung und haben das dann beim Lidl für 7,33 Euro gekauft.
Ja, da bricht dir dein Herz.
Da bin ich sauer.
Ja.
Da bin ich echt sauer. Ist das dann Cultural Appropriation?
Theoretisch schon.
Eigentlich schon?
Theoretisch schon, ja.
Aber nervt dich sowas nicht, wenn, ich weiß es nicht, du bist aus Bielefeld.
Ja.
Wenn jetzt.
Aber ich mach mal kurz, ja, Erkan und Stefan nerven mich extrem. Das ist wirklich unfassbar, dass das ein Ding war. Und die haben ja ein Comeback versucht. Also Erkan und Stefan sind ja dieses Komiker-Duo, die sich dann, also der Erkan heißt, glaube ich, Franz Josef Schnitzelmann oder sowas. Ist auf jeden Fall ein also in Deutschland geboren, aufgewachsen ja. und wirklich hat nichts mit der türkischen Kultur zu tun.
Ja.
Und spielt dann einen Migranten und die sprechen halt beide so, wie sie sich vorstellen, wie halt Menschen sprechen, die in dem sozialen Milieu aufwachsen. Die
voll krass, Alter.
Oh, ey, krass, Alter.
Das war 1998 schon scheiße.
Ja, und die haben jetzt ein Comeback versucht tatsächlich.
Oh Gott.
Erstmal, ich habe die auf dem Comedy-Preis mal vor Jahren getroffen.
Ja, das
getroffen,
weiß ich.
Wo ich dann versucht habe, Stefan Dietze war auch dabei, wir hatten versucht, ein Foto zu machen. Erkan und Stefan mit Tarkan und Stefan. Und die haben das nicht verstanden. Das war ein intellektuell zu großer Sprung für Erkan und Stefan.
Ja.
Dass das, und die hörten dann erst mit ihm und dann mit mir eins zu sagen, nein, guck mal, ich stelle mich hier hin und weil ich heiße Tag, ist auch egal.
Das
komm.
Ist auch kein Fanfoto,
nein,
dort, Leute.
Nein, es ist, wir machen das für eine sehr kleine Gruppe an ironischen Autoren.
Nur euch zwei eigentlich.
Eigentlich nur für uns. Aber die haben ein Comeback versucht und es hat nicht funktioniert. Gott sei
Komisch,
Dank.
Komisch, ja.
Komisch.
Hatten die nicht auch das Dönertier damals erfunden?
Boah, das weiß ich nicht.
Das war so ein Stofftier oder gezeichnet oder so. Der Körper war so ein Dönerspieß. Und der Rest war halt so, weiß ich nicht, so die Gliedmaßen von dem
Tier.
Okay,
das klingt ganz süß, ehrlich gesagt. Das ja, Dönertier finde ich ganz
ich glaub,
lustig.
Ich glaube, der Gag war, dass man nicht weiß, woher Dönerfleisch kommt.
Was nicht stimmt, weil man weiß, woher
Hühnchen
Dönerfleisch
oder
kommt. Die fragen dich vorher, willst du das Fleisch, das vom Hähnchen kommt oder das vom Lamm? Das ist halt so richtig, woher holen die Türken diese fleischartige Masse? Nur, Digga, das ist, wir marinieren das.
Ja.
Es ist, naja.
Aber ich verstehe das schon, dass man sich so über Essen so ein bisschen definiert. Ich war mal am Flughafen in München und der Flughafen in München, das sind zwei große Terminals und in der Mitte kannst du über so einen großen Hof gehen. Und dieser Hof, das ist eigentlich so eine Ausstellungsfläche für verschiedene Firmen. Also da steht ein Sixt Auto rum und irgendwie Drive Now, glaube ich. Und da gibt es auch einen Biergarten, Paulaner Biergarten. Mhm. Und ich habe mal, also es ist halt auch so ein Touri-Ding, ne? Mhm. Aber wenn man halt auf den Flug wartet, setzt man sich halt da manchmal rein. Und dann saß ich da drin, habe auf meinen Flug gewartet und dann höre ich bloß plötzlich, wie links neben mir am Tisch so Urbayer irgendwie so, komm doch mal her. Und hat den Kellner hergewunken. Ich glaube, der Kellner konnte, also der konnte safe kein Bayerisch. Komm doch mal her. Der Schweinsbraten, und dann habe ich mich umgedreht, der hatte so einen Teller Schweinebraten vor sich. Der Schweinsbraten, diese Frechheit. Das ist eine, und das ist das Geilste, wenn die dann, wenn die Bayern dann ins Hochdeutsche switchen, ja. dann weiß ich, jetzt wird's ernst so. Das ist eine Frechheit. Ganz ehrlich, und dann den Satz habe ich geliebt, das Kindes mit die Zurgerösten machen, aber mir geben sie einen gescheiten Schweinebraten. Uns Bayern geben sie einen gescheiten Schweinebraten. Also die Zurgerösten sind quasi die Leute, die halt nicht aus Bayern sind.
Die was?
Die Zugereisten.
Zugereisten?
Ja.
Krass, was ein bayerischer Ausdruck.
Das ist fast ein bayerischer Ausdruck. Ja.
Aber ich finde es auch lustig, dass ihr da sitzt, so wenn es ein Ort auf der Welt gibt, an dem ich vernünftigen Schweinebraten erwarte, dann zwischen zwei Terminals am Flughafen, damit das mal klar ist.
Der war super sauer. Der hat auch nicht bezahlt. Ich habe auch noch nie gesehen, dass jemand nicht bezahlt hat.
Ja, aber das durchziehen finde ich krass. Was ich mal gerne mal machen würde, wenn wir so filmen, einfach das Geld hinlegen und dann gehen.
Ja, das sieht man voll oft in so Bars, ne? Dass man so, dass die dann so eine Hand voll Dollarnoten hinlegen und dann gehen.
Und dann einfach abhauen. Oder so Mittelalter-Style, so ein Beutel voll Gold, wo auch niemand nachzählt.
Taler. So Taler hinwerfen. Wo man am Klang, wenn der auf die Theke aufkommt, hört, wie viel drin ist.
Wo dann auch einer nochmal einen rausnehmen muss und dann so reinbeißen. Als wenn man kein Gold faken könnte, das man nicht mit den Zähnen verbiegen kann.
Aber das habe ich mich auch noch nie getraut. So einfach das Geld hinlegen und gehen, weil erstens, ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn ich auf den Tisch draußen einen Schein hinlege, der fliegt weg.
100%. Oder in 10 Sekunden ist der halt in der anderen Tasche.
Ja. Würdest du das machen, wenn jetzt da 100 Euro liegen würden? Oder ne, sagen wir, jemand legt 20 Euro hin und geht. Du würdest es doch auch nicht klauen.
Nein, würde ich nicht.
Ich glaube, man denkt zu schlecht über Leute.
Ich glaube auch, es gibt sogar einen wissenschaftlichen Ausdruck dafür. Ich glaube, es ist der, ich kriege den nicht in den Ausdruck, aber es ist ein Phänomen, dass man sich selber besser einschätzt als andere. Also, dass wenn du zum Beispiel was hast und wo es dann heißt, von dir aus, ich glaube, das verstehen viele Menschen nicht.
Ja.
Und dann wirst du gefragt, aber verstehst du es denn? Ja, ich verstehe es, aber ich glaube, viele andere Menschen verstehen das nicht. Oder halt, dass man anderen quasi weniger zuspricht als sich selber.
Ist es dieses immer vom Dümmsten ausgehen? Was ich auch Quatsch, weil ich bin der Dümmste.
bei dir ist es andersrum.
Ja.
Aber was nächstes Mal
von mir aus
auf jeden Fall machen will, ist, wenn ich das nächste Mal irgendwie Trinkgeld oder irgendwie Wechselgeld kriege, da reinbeißen. Okay, der ist echt.
Ja, ich glaube, so kriegt man safe immer noch Corona.
Ich glaube
geimpft sein, wie du willst.
Ich glaube, so entstehen Varianten. Aber wie geil. Falls jemand in der Bank arbeitet, einfach mal bei der nächsten Transaktion so reinbeißen.
Ja, das finde ich gut. Wir haben vorhin kurz gesagt, dass wir die Folge voraufgezeichnet haben. Was ja bedeutet, das kommt jetzt kurz nach der Bundestagswahl.
Die ist ja schon bald, stimmt.
Die war jetzt.
Ja, ja, also aus unserer Perspektive ist die bald. Und
wollen wir das was machen, was wir mal bei der Europameisterschaft gemacht und du genäht hast?
Ja, das ist also nochmal, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war.
Ich auch nicht.
Da habe ich wirklich einfach ins Schwarze getroffen.
Da ging es darum, dass Deutschland gegen England spielt und du hast einfach das Ergebnis und den Torschützen.
Genau, und ich habe den genommen, weil das der einzige war, den ich aus dem Team kenne.
Da bin ich gespannt, wie das jetzt wird bei deiner Prognose für die Bundestagswahl. Wie ist die Bundestagswahl ausgegangen, Tarkan?
Ja, ich glaube, man denkt die ganze Zeit, oh ja, jetzt hier mit Laschet, wenn man auf Twitter unterwegs ist, den nimmt niemand mehr ernst und das wird irgendwie ein Heimspiel für die Grünen. Leider nein. Ich glaube, SPD und CDU haben keinen großen Abstand zueinander, aber ich glaube, wir fahren auf eine GroKo zu. Also und, ich glaube 1-0 GroKo.
Unter Laschet 1-0 GroKo und 0-1 Deutschland.
Ja, 0-100 mittlerweile Deutschland.
Genau, Deutschland verliert 1-0 gegen die GroKo.
Deutschland liegt 20-0 zurück gegen die GroKo. Und gibt's ja, seit wann gibt es jetzt große Koalition? Also wie lange hat
also Merkel regiert seit 16 Jahren.
Genau, also seit 16 Jahren gibt es die GroKo. Oder ist es, war es davor auch mal CDU im Alleingang? Ich glaube nicht.
Nee. Aber was ich mal mit. Versuch dich mal ganz fest zu erinnern. Ja. Kurz, komm, wir sind so dumm. Erinnerst du dich, Tarkan?
Ja, ich muss nur noch kurz das Zeitabonnement ablehnen. Weil ich meine, man hat das gar nicht so auf dem Schirm. Ja. Aber
war nicht die FDP mal? Haben die nicht mal zusammen mit. Ja, klar, haben doch mal zusammen mit der FDP. Das war doch.
Ah, ja, stimmt.
Mit.
Westerwelle?
Gott, Westerwelle, ja. Genau. Und und Rösler und so.
Ich kann mich nicht erinnern, weil der Artikel ist Zeit plus und es kostet so viel Zeit. Okay. Ich dachte aber, es ist sehr lange, dass
war auch mal mit FDP.
Wirklich Jahrzehnten in einer großen Koalition
aber
stecken.
Aber ist es jetzt so ausgegangen, dass die hat die SPD gewonnen trotzdem oder hat die CDU gewonnen? Meinst du, dass an der Wahlurne die Leute sich doch nochmal, also die Alten doch nochmal gedacht haben, komm, ich habe jetzt schon immer CDU gewählt, wähle ich wieder CDU?
Ja, du willst doch jetzt auch nicht kurz vor der Ableben nochmal was anders machen. Ja. Also wenn du jetzt all deine Jahre lang irgendwie, da machst du jetzt nicht, okay, jetzt mach ich mal was Verrücktes. Nee, komm jetzt, was soll's.
Ist, Scholz zu wählen ist so weit weg von was Verrücktes machen einfach. Es geht nicht unverrückter.
Aber ich nenne mal Prozente, nee, ich nenne mal keine Prozente, ich sag nur die Machtverhältnisse. SPD und CDU recht nah beieinander. Grüne drittstärkste Kraft, aber es hat nicht gereicht und SPD und CDU koalieren wieder und Kevin Kühnert rastet aus, aber kann nichts machen.
Geht in den Untergrund, Kevin Kühnert.
Kevin Kühnert, wenn, also wirklich, du weißt, der Untergrund ist wirklich lame, wenn Kevin Kühnert die Speerspitze des Untergrunds ist.
Ich finde ihn cool.
Ich finde ihn auch cool, aber ach egal. Wir sind da eh knietief in was drin, wo wir jetzt nicht
gar keine Ahnung
abliefern können.
Aber ich will auch noch schnell eine Prognose abgeben. Und zwar, ich glaube, Olaf Scholz gewinnt ganz, ganz knapp vor Laschet. Nicht wahnsinnig knapp. Und ich glaube, es würde reichen für eine Ampel. Mhm. Also Rot, Grün und Gelb. Mhm. Und dann wird es wieder so, dass die Koalitionsverhandlungen scheitern. Mhm. Und dann gibt es wieder eine große Koalition, aber unter Scholz. Das glaube ich.
Ah, ich finde das fast besser.
Ich finde alles furchtbar.
Nein, ich meine, das finde ich fast besser. Ich finde fast realitätsnah. Also ich glaube, du hast recht. Ich glaube, deine Einschätzung ist
Mal gucken.
Mal gucken.
Die Leute, jeder, der uns jetzt gerade zuhört, denkt, ich weiß schon, wie es ist.
Das hat keinen Mehrwert für niemanden. Niemanden.
Nicht mal für uns.
Nein. Ja, das waren verschwendete 10 Minuten.
Naja.
Dann lass uns doch mal raus aus der Politik und kurz zum Thema, wo wir uns wirklich auskennen. Fashion.
Fashion.
Vor einigen Wochen war die Met-Gala, hast du es mitbekommen? Met, ja. Peter Altmaier war sehr enttäuscht, als er da aufgetaucht ist. Das ist die schlechteste Met-Gala, auf der ich je war. Gab gar keinen Met.
Naja. Danke, dass du nochmal erklärt hast.
Sorry. Warum? Es ist wirklich, man muss es dann auch wirklich einfach nach Hause fahren.
Ich weiß nicht genau, was die Met-Gala ist.
Ich auch nicht so genau. Ich habe ein paar Artikel gesehen, aber nicht gelesen. Nur Fotos von wirklich komplett eigenartig angezogenen Prominenten.
Ah, das habe ich auch gesehen. Stimmt. Wo Travis Scott so eine Decke anhatte.
Ja, und Kim Kardashian war in so einem Videospielcharakter, den man noch nicht freigeschaltet hat. Alles komplett schwarz. Weißt du, warum die das manchmal machen mit den Masken?
Weil die selber nicht da sind.
Oh, das ist eine viel bessere Theorie. Oh. Ich dachte, weil die Schönheitsoperationen hinter sich haben die Gesichter halt geschwollen sind.
Vielleicht haben die Leute, die für sie da sind,
eine Schönheitsoperation hinter sich. Ey, das ist aber super clever.
Ja, das habe ich ja mal erzählt, dass ich beim Splash einen Auftritt von Action Bronson, nicht Action Bronson, von MF Doom gesehen habe und der hat auch eine Maske auf. Und er war es einfach offensichtlich nicht. Der hatte eine ganz andere Körperform, er war es einfach nicht.
Ja, da hatten wir auch die Daft Punk-Theorie, dass sie schon längst. Aber wenn wir jetzt Leute hätten, die so klingen wie wir könnten uns eigentlich zurücklehnen.
Ja.
Oder vielleicht haben wir das schon.
Meinst du, dass wir gar nicht mehr wir sind?
Nein.
Nein. Was bei der Met Gala, ist das einfach nur eine Fashion Gala?
Ich glaube ja.
Oder ist das für irgendeinen guten Zweck noch?
Ich glaube nein. Ich glaube, es ist irgendeine Fashion Gala, wo halt sehr prominente und sehr reiche Menschen sich treffen und unfassbar teure Kleidung tragen und dann wieder nach Hause gehen.
Hättest du Bock auf sowas? Also wenn du jetzt so da eingeladen wärst? Aber du wirst ja nur eingeladen, wenn du richtig krass prominent eh schon bist. Mhm. Weil ich hätte jetzt, also mein erster Reflex war jetzt, ja klar, geil, Travis Scott irgendwie Champagne saufen. Voll geil, aber die Leute kennen sich ja eh alle
gegenseitig. Champagne und Wasser.
Champagne und Wasser müssen, genau. Die Leute kennen sich ja eh alle gegenseitig. Hättest du Bock auf sowas?
Ich hätte irgendwie schon Lust, das mal zu sehen, aber ich würde das halt einmal machen, um es zu sehen und dann das nächste Jahr nicht mehr. Ja. Ich war auch noch nie, warst du mal auf so einer Fashion Gala?
Ich war noch nie auf einer Fashion Gala. Ich wollte, als ich in Berlin gelebt habe, wollte ich immer so auf so Fashion Week Partys eingeladen werden. Und ich bin auch auf ein paar eingeladen worden, aber das war nie so, wie man es kennt, mit Laufsteg und so in der ersten Reihe sitzt so Pharrell und Caro Dauer und so, sondern das war immer so, Adidas hat zwei Bunker gemietet und da legt dann eine DJin auf und man kriegt Stuff geschenkt. Das war auch geil.
Ja, ich hatte das nächste, was an von mir rankommt an so eine Mondschau, war in der Innenstadt. Ich glaube, da hat ein Galeria Kaufhof neu aufgemacht oder so. Und dann gab es eine Art Mondschau.
Es ist aber Roberto Blanco dann so eine rote Schärpe durchschneidet.
Ja, klar. 16 Uhr die Autobahnbrücke, 18 Uhr das Galeria Kaufhof.
Vernissage ist das, wenn der Döner 1,50 zur Eröffnung kostet, ne? Das ist eine Vernissage.
Das ist eine Vernissage. Ich glaub, das ist
ein Tweet. Aber wer war da bei Galeria Kaufhof? Das also war ihr Stargast?
Gar keine Stargäste, aber es gab halt so dieses typische O-Saft und Sekt. Mhm. Und dann gab es so eine Art Mondschau. Keine Ahnung warum.
O-Saft und Sekt trinkt man auch nur bei solchen Veranstaltungen. Ich erinnere mich gerade, in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, gab es immer so ein Marionettentheater, was aber ganz geil war tatsächlich. Also die haben so alte, klassische Theaterstücke mit Marionetten nachgespielt, war auch für Erwachsene. Und da war ich ab und zu mal, weil da Bekannte von mir mitgearbeitet haben. Und da gab es dann auch immer Sekt und O-Saft.
Ja, immer. Das ist so ein typisches, das findet nur in diesem Kosmos statt.
Ja, ne?
Ich glaube. Oder auch. Wenn man auch irgendwas irgendwie, keine Ahnung, anstoßt, weil irgendjemand eine Prüfung bestanden hat oder so.
Stimmt, gibt's immer Sekt und O-Saft.
Aber Marionettentheater klingt extrem spannend.
Das ist fucking weird. Also das ist so, das musst du dir vorstellen wie so ein Kindertheater eigentlich, also wie so ein Kasperle-Theater so ein bisschen, nur mit aufwendigerer Bühne. Und da wird dann einfach, werden Stücke für Erwachsene auch gespielt und die Marionetten sehen richtig krass aus.
Aber das sind dann einfach wirklich richtige Theaterstücke, aber statt.
Genau, also sowas wie der eingebildete Kranke oder so haben die dann nachgespielt.
Aber halt mit Marionetten.
Genau, mit Marionetten und dann halt vorvertont und dann die Stimmen halt quasi Playback laufen lassen. Und aber es war live, hat immer jemand dazu Musik gemacht. Da war ein Typ, der hat Geige gespielt.
Aber es war schon dieses Pianist. Jahrhundert. Oder ist das jetzt eine Kindheitserinnerung von dir aus irgendwie 1800? Da war das der heiße Scheiß.
Ist schon dieses Jahrhundert.
Aber ist es ja schon früher größer gewesen, als jetzt so Kasperle-Theater und Marionetten und so. Gab es da Star-Marionetten oder Star-Puppen früher wohl?
Ich vermute, dass, also die Spieler waren wahrscheinlich die Stars, oder? Die Rockstars von früher waren die Marionetten.
Ich glaube, die Menschen waren so dumm, dass sie wirklich das nicht voneinander trennen konnten und dachten, diese Puppe ist da der Star.
Das kann tatsächlich sein. Aber das war auf dem Dorf oder in der Kleinstadt war das so ein Highlight. Also gab es halt nicht viel kulturell.
Haben sie dann auch nachher noch irgendwie Aftershow-Party die Marionetten dann so im Backstage wasted. Rumgehangen und dann auch so geil so ein bisschen mit angestoßen, getrunken und sowas?
Ich finde schön, dass du sagst, im Backstage rumgehangen. Meinst du, dass diese Marionetten, dann gibt's dann auch so Fashion-Events, also wo so die neuesten Marionettentrends vorgestellt werden?
Oder so wie der Automesse, dass dann die neuesten Marionetten vorgestellt werden. Gar nicht die Trends, sondern das ist wie bei so einer Automesse, wo dann so die einzelnen Modellbauer dann, die einzelnen Autobauer ihre Autos vorstellen, dann die einzelnen Puppen vorgestellt werden.
Ich war noch nie auf einer Messe.
Ich auch nicht.
Also, das ist.
Ich kenne Messen nur aus lustigen Comedy-Matzen von Joko und Klaas. Das ist mein einziger Berührungspunkt mit Messen.
Das stimmt. So eine halbe Stunde auf der Weinmesse.
Ja, genau. Sowas.
Ja, so stimmt.
Der Thomas Kund, der Tatortreiniger, über den ich das Buch geschrieben habe, war mal auf einer, tatsächlich auf so einer Reinigungsmesse für Desinfektoren.
Ach krass.
Und das ist so eine Putzmesse einfach. Und es war, also erstmal Messegelände mega sauber.
Ja.
Und da haben die so Geräte vorgeführt, das fand ich ganz lustig, dass sie dann so wirklich so Desinfektionsgeräte vorgeführt haben. Auf so eine, einfach eine Putzmesse.
Aber also das, wie testet man dann dieses Putz? Dieses Putzkram. Also geht man dann an den Stand hin und dann ist es wie bei Staubsaugervertretern, die kommen da auch zu dir nach Hause und kippen dann irgendwie Dreck auf deinen Teppich.
Aber davor sagen sie, den Dreck habe ich nicht mitgebracht. Dieser Dreck, den ich sauge das jetzt raus, ich habe hier nichts mitgebracht an Dreck. Und dann machen die, saugen die deinen Teppich und dann zeigen die, der Teppich, den, von dem sie dachten, der ist sauber, hier schauen sie mal, was im Beutel ist. Das machen die, das kenne ich, die Masche.
Ich kenne die Masche so, dass die sagen, sie erschrecken jetzt bestimmt, weil ich hier Asche auf ihren Perserteppich gekippt habe, aber das ist kein Problem. Der neue Saugstar 3000 saugt das jetzt weg.
Ah, das ist aber eine wesentlich aggressivere, risikoreichere Taktik.
Ja.
Als die, die ich kenne. Ich glaube, vielleicht haben die das am Anfang gemacht und dann gemerkt, scheiße, der neue Saugstar 3000 ist gar nicht so geil. Da ist ja jetzt noch Asche auf dem Teppich.
Wir brauchen den Saugstar 4000.
Komm, nächstes Jahr wieder. Dass sie dann irgendwann gemacht haben, dass sie halt sagen, guck mal, du denkst, es ist sauber. Ich sauge ja, jetzt hier, schau den Beutel an, es war nicht sauber.
Das finde ich, eigentlich die bessere Taktik. Aber war das dann auf dieser Messe, ist das dann auch so?
Keine Ahnung. Er hat also nur von den Desinfektionsmitteln erzählt, die dann versprüht wurden. Und man, also die haben dann so Stäbchen bekommen, wo die halt erst gezeigt haben, die reagieren mit Desinfektionsmittel und ihr könnt jetzt, da war so ein Raum aufgebaut, überall im Raum verteilen, wo ihr wollt. Dann lasse ich die Maschine laufen und nach 30 Sekunden ist überall Desinfektionsmittel gekommen. Und das könnt ihr überprüfen, weil ihr könnt eure Stäbchen dann wiederholen.
Hä?
Und die sind, die haben ja damit reagiert.
Ich verstehe es nicht.
Die, du kannst die Stäbchen platzieren im Raum.
Ja. Und was ist aber in dem Raum?
Also nee, es ist einfach ein ganz normaler Raum, so wie unser Büro hier. Und der Claim ist halt dieses, diese Maschine innerhalb von 10 Sekunden desinfiziert den gesamten Raum.
Ah.
Und du kannst mit den Stäbchen überprüfen, war es wirklich der gesamte Raum? Hier habe ich das in die Ecke gestellt. Oh ja, da war auch was. Und Thomas hat es hinter ein Bild geklemmt, wie so ein Arschloch. Und es hat trotzdem funktioniert.
Echt?
Ja.
Boah. Aber also, das ist dann nur desinfiziert. Da ist dann nicht Staub gewischt, da ist nicht irgendwie die Pfandflaschen weggebracht.
Nee, nee. Das wäre dann, das wäre das Nächste dann.
Das bräuchte ich. Das wäre fantastisch.
Ja. Aber apropos Fashion,
ja.
Fotoshootings hast du schon ein paar hinter dir, glaube ich, ne?
Ich habe schon ein paar, ich habe jetzt neulich habe ich erst wieder eins gemacht und zwar für mein neues Buch, das ich immer noch nicht sagen kann, wie es heißt, aber bald. Und ich musste für den, der Verlag hat gemeint, ich brauche dringend neue Fotos, so Autorenfotos und für so die Homepage.
Diese schwarz-weißen waren noch deine, die du hattest, so mit so, wie so alte Western-Fotos, wo du auch nicht drauf lächelst.
Nee, gezeichnet nur.
Und dann so gezeichnet. Christian, das sind die, die sind ein bisschen veraltet. So Höhlenmalerei.
Ich glaube, mein allererstes Fotoshooting hatte ich zu meinem allerersten Buch, das war 2014 oder so. Und ich habe mir die letztens mal wieder angeguckt. Waren nicht die besten Entscheidungen, die ich da damals outfitmäßig hätte vielleicht vorher auf die Met-Gala gehen sollen.
Und das,
ich hatte so eine Lederjacke an. Und eigentlich sah ich aus wie so ein, wie ein Tatort, wie jemand, der sich für einen Tatort als Kommissar beworben hat, aber nicht genommen wurde. So sah ich aus. Ich sah aus wie ein korrupter Polizist.
Dass ich aber offensichtlich keine stylischen Sachen von dem Korruptionsgeld kaufen kann.
Nee, gar nicht. Das war richtig. Also es war, die Fotos waren technisch gut gemacht, ne? Aber das, also ich lag ein bisschen daneben.
So ein korrupter Polizist, der bei dem erstmal der sehr wenig Geld bekommt, nur dann das Geld auch immer mit dem Zähnen prüft, ob es echt ist, wenn er es bekommt.
Ich saß in Berlin an so einem Späti und auch die Location gut gewählt und so. Nur ich einfach
echt?
Nicht so gut. Kann ich als Begleitmaterial irgendwann mal posten. Und ich, also der Verlag meinte halt, wir brauchen halt dringend neue Pressefotos und meine Agentur meinte auch, ja, neue Fotos wären vielleicht nicht schlecht, weil die aktuellsten Fotos, die es von mir gab, waren die, die wir gemacht haben zum Podcast.
Vor 2,5 Jahren.
Vor 2 Jahren, ja, ziemlich genau. Und deswegen dringend neue Fotos. Und ich habe einen guten Freund von mir angerufen, Philipp Gladsom, liebe Grüße. Der fotografiert schon bekannte Leute. Also regelmäßig halt Kraftklub, KIZ, Helene Fischer und so. Und mich. Und zwar hat der mich fotografiert damals bei meinem ersten Fotoshooting, wo ich aussah wie ein korrupter Polizist. Ich kenne ihn seit 12 Jahren halt echt gut befreundet so. Und dann habe ich mir gedacht, komm, Fotoshooting, das ist eh nicht meins vor der Kamera und so. Und das lieber mit jemandem, mit dem ich mich gut verstehe. Und dann ist der aus Berlin hergefahren und ich habe mir vorher halt angeguckt, wo man so, wo man ein bisschen hübsch Fotos machen kann. Und es ist trotzdem, es ist, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich finde es einfach krass unangenehm, Fotos zu machen in der Öffentlichkeit.
Ja, na klar.
Also du wirst halt immer dumm angeguckt, man verkrampft komplett. Mhm. Mein Tag ging eh so los, dass ich bin aufgestanden in der Früh und dachte mir, ja komm, eigentlich ganz fit, Bock auf Fotos, Sonne scheint und so. Bin unter die Dusche, streck mich nach dem Shampoo und verreiß mir das Kreuz. Mhm. Und dann wirklich hing ich so unter der Dusche und dachte mir so, komm, jetzt lässt heißes Wasser drüber laufen, damit die mit das Verrissene sich ein bisschen löst. Nee,
wurde schlimmer.
Wurde schlimmer. Und dann kam Philipp und ich bin teilweise echt, bin gegangen wie so der Glöckner von Notre Dame am Glockenseil. Und dann sind wir so durch die Kölner Innenstadt gelaufen und haben Fotos gemacht. Und man sieht an den Fotos, Philipp ist echt ein guter Fotograf.
Mit der Perspektive so, dass du plötzlich keinen krummen Rücken mehr hast.
Nee, genau. Also der hat Gott sei Dank alles rausgeholt.
Bist du Helene Fischer?
Ja.
Wäre auch cool, genau. Wenn er dann, also er kennt das ja nur so, wenn er dir dann so Posen zuruft, die du einfach nicht einnehmen kannst.
Ja.
So Helene Fischer. Machst du mal einen Flickflack?
Ja, genau.
Ja, okay, kein Ding. Dann sing einfach einen deiner Songs. Also ich schreibe eigentlich, ja, okay, das eignet sich gar nicht. Ist kein fotogener Beruf, Autor.
Nee, ist es und Podcaster ja noch weniger tatsächlich, weil man ja eigentlich, also ganz ohne Bild. Aber ich finde, so einen guten Fotograf oder eine gute Fotografin macht aus, dass die dich vergessen lassen, dass die gerade fotografieren.
Ja.
Das Cover für mein allererstes Buch hat ein Typ gemacht, der hatte extra eine eigene Wohnung für das Fotoshooting.
Okay.
Und dann bin ich zu dem hin und wir haben eigentlich uns die ganze Zeit nur lustig unterhalten. Mhm. Und ich habe komplett vergessen, dass der Fotos gemacht hat. Und der hat weirde Stories erzählt. Der hat auch schon die krassesten Leute halt fotografiert. So Angela Merkel, Barack Obama und so weiter.
Krass.
Und mich. Und der hat mir dann so Anekdoten erzählt und währenddessen Fotos gemacht. Das hat auch krass gut funktioniert.
Und aber also einfach so Fotos, für was war das
noch? Das war fürs Cover vom allerersten Buch.
Vom allerersten,
okay. Bei dem das jetzt rauskommt, da bin ich ja natürlich nicht auf dem Cover.
Aber das Cover das allererste Buch war nicht Fruchtfliegendom.
Doch.
Ja, doch. Das war das mit dem Bademantel, ne?
Genau.
Also war ja quasi ein Nacktshooting dann fast.
Ich hatte natürlich eine Boxershort drunter, aber sonst nur den Hauch von nichts und Parfüm.
Ja, auch der älteste Gag der Welt, aber immer noch lustig, wenn der Fotograf dich auf ein Nacktshooting einlädt und fragt, ob du okay damit wärst. Und denkst du, ja, na gut, und dann taucht er nackt auf. Macht Fotos dann von dir.
Ja, das war das allererste. Und für die nächsten Bücher gab es dann auch nur Autorenfotos.
Mhm.
Und jetzt halt für das neue wieder, weil das ist das erste Buch, in das Innenfoto von mir hat. Also wo so die Vita dabei steht. Und
über den Autor.
Über den Teil. Autor.
Fände ich auch geil, weil so bei der Bibel oder so über den Autor
und
so. Gott geboren, als die Zeit entstanden ist.
Ja, genau, seine anderen Werke.
Mehrere Projekte abgebrochen, aber bekannt aus die Dinos.
Ja.
Sinnflut.
Ja, genau. Mehrere Werke wurden verfilmt.
Ja, stimmt, Großteil seiner Werke wurde verfilmt.
Also nie einen Preis gewonnen.
Tatsächlich.
Ja, und dafür waren jetzt die Fotos halt auch so ein bisschen für Social Media. Ich habe auch schon eins gepostet und so.
Ja, ich finde es immer sehr unangenehm, wenn man Fotografen oder halt so abcheckt und dann irgendwie die Seiten anguckt und merkt, okay, der anscheinend nur knapp minderjährige Frauen in so Aktshootings. Weißt du, wo du denkst, ich verstehe, das ist künstlerisch und so, aber es ist schon eigenartig, wenn das Einzige ist an Repertoire.
Ja.
Also da ist so ein bisschen, da habe ich mal so das Gefühl, okay, dann vielleicht frage ich doch jemand anderen an.
Ja, du hast ja auch für deine letzten Bücher Autorenfotos gemacht und so und so Social-Media-Fotos. Nach was hast du deinen Fotografen oder deine Fotografin ausgewählt?
Ich habe da einfach nur hören sagen, der kennt den. Also der Lenny zum Beispiel, Rotenberg heißt der, war früher bei der BTF auch. Daher kannte ich den, der Typ. Ich meine, das Cover von uns, hier bei Gefühle Fakten.
Fix Meyer einfach gemacht.
Genau, auch aus der Bild- und Tonfabrik. Also so, ich habe da jetzt kein elaboriertes Netzwerk an Fotografen oder so ein Bewertungssystem.
Ja.
Ich finde es aber auch bei Fotografen immer ganz cool, dass die, ja, die sind ja unsichtbar. Man sieht ja nie den Menschen, der das Foto gemacht hat und denkt häufig auch nicht dran, dass da jemand war mit einer Kamera, der das Foto machen musste. Das macht sehr viele Fotos, die eigentlich süß sind, irgendwie dann doch creepy.
Ja,
wenn du dir so Pärchenfotos irgendwie, wie die so eng umschlungen im Bett oder so ganz süß und 2 Meter entfernt steht halt ein Typ mit einer Kamera.
Ja.
Und das ist dann so, kann ich jetzt gehen, Leute?
Vor allem ist es was anderes als bei einem Film. Also bei einem Film ist es ja offensichtlich Fiction, was abgebildet wird. Die Fantasie, irgendwelche geschriebenen Traumwelten. Und bei Fotos ist einfach die eins zu eins die Realität, die abgebildet wird.
Wobei nicht immer. Zum Beispiel bei, es gab diesen Instagram-Millionär, Milliardär, glaube ich sogar schon, Dan Bilzerian, wo dann später irgendwie aufgeflogen ist, das war alles fake, egal. Hm. Der hat ganz oft so Partybilder von sich und man denkt, das ist krass und es sieht halt alles aus wie ein Schnappschuss, aber es ist halt offensichtlich das Licht, das reinfällt und so. Und das ist halt offensichtlich inszeniert. Also ganz viele vermeintliche Schnappschüsse sind halt in anstrengendster Kleinstarbeit dann entstanden und sollen halt so zufällig wirken. Aber ja.
Also ja, aber es sind ja eigentlich die besten Fotos, die so wirken, als wäre es nicht geplant.
Ja.
Auch bei dem Shooting, das ich jetzt hatte, wir haben über 900 Fotos gemacht.
Boah.
Und ich fand 10 haben wir dann genommen halt für das Presskit so.
Ja, krass.
Und selbst da musstest du noch ordentlich Photoshop.
Wir würden jetzt mal dein Gesicht austauschen.
Genau. Kennst du David Beckham? Den würden wir nehmen. Ja, aber das ist, es gibt ja nicht nur, also ich finde nicht nur die Vorstellung weird, dass bei Fotos, die süß aussehen oder irgendwie einen besonderen Moment haben, noch ein Dritter dabei war. Sondern ich finde auch, als Fotograf oder Fotografin gibt es ja auch Situationen, wenn du zu so einem Fotoshooting gebucht wirst, gibt es ja auch Situationen, die strange sind. Ich finde so, wenn man manchmal in der Innenstadt an so Fotostudios vorbeiläuft, so klassisch, hier kann man Porträtfotos für einen Pass machen, Bewerbungsfoto und so. Da gibt es ja oft im Schaufenster Bilder und also eine Art Bild, Frauen, die nackt von der Seite sich schwanger fotografieren lassen in Schwarz-Weiß.
Also Schwangerschaftsfotos.
Schwangerschaftsfotos.
Ja. Das ist ein Ding, es gibt auch Schwangerschaftsshootings.
Ja, genau. Das ist ja eigentlich krass intim.
Ja.
Und wenn ich mir dann vorstelle, die sind dann einfach in dieses Studio gegangen und haben gefragt, können sie mich so fotografieren?
Ja.
Das finde ich irgendwie weird.
Voll, aber das ist, glaube ich, dann auch Teil des Jobs.
Ja,
da irgendwie auch das, was dein Freund hat, so gut gemacht hat, so die Weirdness da rausnehmen.
Ja, wahrscheinlich.
Ich glaube, es ist ein sozial nicht so versierter Fotograf ist, glaube ich, nicht so erfolgreich, denn aus jeder Situation, oh Gott, oh, der Bauch ist ja mega dick und so, das geht, glaube ich, nicht. Du kannst nicht socially awkward und ein guter Fotograf sein, glaube ich.
Wahrscheinlich, das stimmt, also du musst wirklich so ein Socializer und sein und mit den Leuten halt gut können.
Oder ist ein Kunstprojekt und die Bilder werden halt super eigenartig.
Das kann auch sein.
Letztens eine mega komische Situation, wo jemand, wir saßen im Garten und da hat jemand halt so Blitzlichtgewitter, als wenn es ein Paparazzo wäre, hinterm Zaun hinweg Fotos gemacht.
Über euch von fotografiert?
Uns. Ja, wir hatten so 3-4 Nachbarn, waren im Garten und haben da gesessen, dann kam halt so einfach Blitzlichtgewitter von einem so ein Foto. Der eine Nachbar ist sofort aufgesprungen, hinterhergerannt und dann meinte er, ja, das war irgendein verwirrter Typ, der meinte, es wäre ein Spaßprojekt.
What?
Super eigenartig, so ein Kunstprojekt, da wahrscheinlich irgendwie so eine lange Liste an Bildern mit Leuten, die halt überrascht sind, dass sie fotografiert werden. Das finde ich schon wieder irgendwie ganz künstlerisch und lustig.
Ja, solange er nicht anfängt, diesen Bildern die Augen auszukratzen und die Leute dann nochmal zu besuchen.
Ja, das stimmt.
Ja, aber es ist trotzdem weird.
Super weird. Es gab auch mal ein Projekt, wo jemand an eine Pistole, einen ich glaube, vielleicht ist es auch fake, aber da hat jemand so ein Fotoapparat an eine Pistole gebaut und immer wenn geschossen wurde quasi, wurde gleichzeitig ein Foto gemacht.
Das ist nicht legal.
Ja, das war halt irgendwann 1970 oder sowas.
Ich glaube, selbst aber das ist noch nicht legal.
Aber das war so ein Spion-Ding.
Ja.
Und da gab es eine kleine Bilderreihe, finde ich vielleicht noch. Aber kann auch sein, dass es fake ist. Fand ich aber super spannend.
Finde ich auch spannend.
Eigentlich voll die gute Idee. Super makaber natürlich, aber trotzdem.
Ich finde es auch immer weird, wenn man irgendwie über einen Domplatz läuft oder irgendwo an so Touri-Hotspots hier, wenn fotografiert wird und man ist so auf so Fotos mit drauf.
Ja, auf wie vielen Fotos du schon im Hintergrund bist.
Ich bin auf sehr vielen Fotos im Hintergrund und also diese Situation, man sieht gerade, das ist eigentlich, mehr Respekt kann ein Mensch dem anderen eigentlich nicht zollen, als wenn man sieht, es wird ein Foto gemacht, dann bleibt man stehen und wartet, bis dieses verfickte Foto gemacht ist und dann läuft man erst weiter.
Aber also ich will jetzt mal ein Fotofinish einleiten, weil ich glaube, seit 30 Minuten reden wir über Fotos.
Im Audiomedium.
Ja, das stimmt, das ist sehr respektlos gegenüber des Mediums Podcast. Dann eine halbe Stunde über ein anderes Medium, Fotografie, zu reden.
Hast du Lust auf eine Rubrik?
Ja, klar, gerne.
Und zwar hätte ich zwei bayerische Ausdrücke mitgebracht.
Ja, moi, da ist ja. Das heißt, ich habe Lust. Bayerische Ausdrücke.
Und der erste bayerische Ausdruck, den ich mitgebracht habe, der heißt Verhunageln.
Verhunageln?
Verhunageln.
Ja, das ist, wenn du, es gibt ja Momente, wo du halt nichts Schwieriges machst, aber es trotzdem verkackst. Zum Beispiel, wenn du bei einem, beim Schrauben eindrehen dann irgendwie das einfach nicht geschissen kriegst und dann die Schraube so locker drehst.
Ja.
Oder so das Gewinde ausleierst oder keine Ahnung.
Weißt du, wie das übrigens das Gewinde ausleiern auf Bayerisch heißt? Kein Witz. Assfutzen.
Assfutzen. Oh Gott. Assfutzen. Das hat auch so eine perverse Note irgendwie drin.
Das Wort Fotzen ist im Bayerischen wahnsinnig breit einsetzbar. Da hatten wir ja schon mal, drüber geredet. Das heißt sowohl Gesicht als, und in dem Fall heißt es halt ausgefranst, ausgefutzt.
Ausgefuchst, ausgefutzt.
Ja. Das, aber mein Wort ist verhunageln.
Ja, genau. Und das ist, wenn man halt so eine, wenn man zum Beispiel mal nach Zahl macht und dann, ah, fuck, und dann darüber über die Linie kommt und dann, ah, ich hab's verhunagelt. Ich hab's verkackt, obwohl es eigentlich sehr schwer ist zu verkacken.
Das ist nicht schlecht.
Ja?
Ich würde es mal in einem Satz benutzen. Meierhofer, ey, was ich eigentlich ist, was heiß liegst, das lila gestrichen, das ist komplett verhunagelt.
Ja. Ja, das hilft mir sehr. Es wäre lustig, wenn ich jemals bei Wer wird Millionär sitze und ich nehme dich als Telefonjoker, dass du dann so rangehst.
Ja.
Und dann, ich glaube, er hat A gesagt, ich weiß es nicht.
Also, er hat, der Meierhofer hat sich eigentlich ein sauberes Häusl hingestellt.
Hat sich eigentlich was richtig Heißes hingestellt?
Na, eigentlich ein hübsches Häuschen hingestellt, ein sauberes Häusl. Aber?
Aber?
Das lila gestrichen.
Ah, er hat es dir angeschrieben und dann hat er das damit verunstaltet.
Genau, es ist eigentlich sowas wie verunstalten.
Verunstalten.
Verhunageln.
Verhunageln.
Ja.
Verhunageln.
Meierhofer.
Verhunagelt.
Noch einer. Und zwar, der zweite Ausdruck ist das Wort, da kommt aus der Community, Dullacken.
Dullacken. Das klingt aber, das klingt wie eine rassistische Beleidigung.
Das ist so ein geiles Wort.
Ich hasse die Türken, ich hasse die Franzosen, ich hasse die Dullacken. Also das klingt wie so ein Schimpfwort für eine Ethnie, die Dullacken.
Wer in Bayern nicht, also die liegt nicht so weit weg.
Ja, die irgendwie vielleicht irgendwie die dänischen Menschen, irgendwie so die Dänen, die Dullacken.
Ist es überraschenderweise nicht.
Okay.
Ich benutze es mal im Satz. Meierhofer, das ist ein nice Auto gehabt, sie sind selber eine Mercedes hingestellt, ist im ersten Tag schon Dullacken reingefahren.
Die erste Hälfte habe ich sehr gut verstanden, die zweite Hälfte gar nicht mehr.
Also der Meierhofer hat sich
Mercedes,
ein neues Auto gekauft, ein Mercedes, und hat sich schon Dullacken reingefahren.
Hat eine Delle reingefahren?
Ja,
Dullacken ist eine Delle. Ist
Delle.
Dullacke ist
eine Delle. Ich finde, Delle klingt, Dölln klingt eigentlich Dullacke. Schon wie ein bayerischer Ausdruck. Und dann haben die Bayern sich gedacht, nee.
Da geht noch was. Geht 10% mehr betrunken. Dullacke.
Ja.
Dullacke, aber es klingt auch wie sowas wie, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel Jalla Jalla so antreibend oder so los, Dullacke, Dullacke, Dullacke.
Stimmt,
also, auch ein bisschen. Auf geht's, so wenn so beim bayerischen Militär dann aus dem Flugzeug gesprungen werden soll mit dem Fallschirm, dann ist da auch einer, der dann halt so die anweist, Dullacke, 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 springen da so runter, um den Rest von Deutschland endlich einzunehmen. Dullacke, eine Delle.
Ja, ist eine Delle.
Ich habe eine Dullacke am Kopf. Kann man das sagen? Ich habe eine Delle am Kopf.
Dullacken am Schädel.
Dullacken am Schädel.
Ja.
Das war bayerische Ausdrücke. Ich finde schön, dass der Meierhofer jetzt neu dazugekommen ist. Das Ensemble, das bayerische erweitert sich.
Das bayerische Ensemble, ja.
Der Habermeier.
Ja, und jetzt ist der Meierhofer.
Der Meierhofer ist neu dabei.
Aber der Habermeier liegt mit Alkoholvergiftung im Krankenhaus. Da muss der Meierhofer übernehmen.
Musste einspringen. Ja, es ist wie so eine Pokémon-Entwicklung. Der Habermeier entwickelt sich zum Meierhofer.
Stimmt. Ich habe keine Ahnung von Pokémon, ich habe einfach gelacht.
Egal, mehr verlange ich doch gar nicht.
Ich wollte dir noch eine Geschichte erzählen. Und zwar, hattest du in deinem Leben schon mal so richtig Todesangst?
Nee, es gab nur ein paar Situationen, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, oh, da hätte ich Todesangst haben sollen.
Oh.
Das hätte richtig schief gehen können.
Oh ja. Zum Beispiel, als du deine Elektrik selber in deiner Wohnung repariert hast.
Als ich versucht habe, die Glühbirnen anzubringen, ohne den Strom auszustellen.
Ja.
Das war knapp, das war sehr knapp.
Ja.
Aber auch so Sachen wie, keine Ahnung, als Kind dann, wenn man da irgendwie, ich habe mal mit Freunden eine Fahrradtour gemacht.
Ja.
Und wir sind halt einfach losgefahren und es war abgesprochen, eine kleine Tour.
Ja.
Und es wurde dann ausgeweitet zu einer großen Tour über eine sehr stark befahrene Straße, wo auch keiner links und rechts geguckt hat. Wir sind einfach durch.
Oh, shit.
Und meine Mutter dann auch später, ihr seid wo lang gefahren?
Oh, shit.
Wo ich dachte, ja, im Nachhinein, da hätte ich auch wirklich einfach drauf gehen können.
Ja.
Ja.
Ich hatte Todesangst. Da war ich in Dublin im Urlaub und irgendwie so Städtetrip gemacht und von Dublin kommt man ziemlich schnell so an die Küste und da sind so wunderschöne Cliffs und so Howth heißt das. Das ist so ein Fischerdörfchen, wo man fantastisch Fish and Chips essen kann und Guinness irgendwie am prasselnden Lagerfeuer und so. Und von Dublin fährt man da ungefähr 30 Minuten mit dem Bus ins absolute Nirgendwo. Es ist wirklich, das ist richtig Provinz, obwohl es nur eine halbe Stunde von der Großstadt weg ist. Und auf dem Weg, also wir sind dann irgendwie, Betty und ich haben uns in den Bus gesetzt, sind da hingefahren und auf dem Weg dahin haben uns halt so ein bisschen erkundigt, was man da jetzt so macht, außer Guinness trinken und Fish and Chips essen. Und was man auf jeden Fall machen muss, steht überall, ist, man muss diese Cliffs entlang wandern und auf diesen in die Natur reingehen. So. Weil es muss atemberaubend schön, steht da. Wichtig ist, dass man da vor Sonnenuntergang wieder zurück ist, weil das ist richtig nirgendwo da oben. Mhm. Also du bist irgendwie auf einer Klippe 80 Meter über dem Meer.
Die nächste Straßenlaterne ist 100 Kilometer entfernt.
Genau, ja. es gibt keine Straßenlaternen und das Ding ist auch, dass es so eine richtige Hügellandschaft auf diesen Cliffs oben ist. Das heißt, du siehst nicht mal, in welche Richtung das Meer ist. Du siehst nicht, wo es zurück in Ort geht, nicht so. Es sind einfach so Trampelpfade. Belly und ich kommen da an, erstmal ein Guinness getrunken, weil wir ewig Zeit.
Ja, jetzt, bevor wir klettern gehen, erstmal schön einen antrinken.
Es ist nicht klettern, es ist echt wandern.
Ja.
Und dann war so, also man soll vor Sonnenuntergang wieder da sein, das war im Januar, da geht die Sonne so gegen 16:30 geht die Sonne unter.
Oh, das ist sehr früh.
Ist früh. Also es ist, du hast dann noch so ein bisschen Resttageslicht, aber ab 17 Uhr ist dunkel. Ja, wir Guinness getrunken und sind dann losgegangen, musste auch noch ein Stück mit dem Bus fahren, zu so einer Aussichtsplattform, wo halt so Wanderwege weggehen. Mhm. War so 15:30 ungefähr. Sind oben auf dieser Aussichtsplattform, fantastischer Blick übers Meer, konnten auch in den Ort runtergucken. Es gab noch ein kleines Dörfchen näher bei uns, also wirklich malerisch so. Und es gab drei Wanderrouten. Die schwarze Route, die grüne Route und die blaue Route. Schwarze Route.
So ein Totenkopf drauf ist gezeichnet.
Also wirklich dann mit richtig durchs Gelände und ewig lang und Kilometer und so. Blaue Route, leichter, grüne Route, komplett easy. Und wir so, ja komm, hab eh keinen Bock zu wandern. Außerdem, das letzte Guinness ist eine Stunde her, lass die blaue Route nehmen.
Die blaue, nicht die grüne?
Die grüne Route nehmen. Ja. Die leichteste. Sind losgegangen und nach 10 Minuten in diesen Hügeln wussten wir nicht mehr, wo wir waren. Es war nirgendwo noch ein Wegweiser. Es war richtig beschissen ausgeschildert. und wir wussten nicht, in welche Richtung ist das Meer, in welche Richtung geht welche Route weiter. Fuck. Komm, lass einfach geradeaus weiterlaufen. Und dann war es wirklich wie in so einem Horrorfilm. Es war nach einer halben Stunde, war es so, waren wir hier nicht schon?
Oh nein.
Kein Menschen begegnet. Ja. Ich habe nur so gesehen, wie die Sonne hinter den Wolken immer weiter runter wandert, so auf die Uhr geguckt. Ja, okay, 16.15 Uhr, fuck.
Wie hilflos man plötzlich
ist. Es gab nicht wirklich Internet da oben, also ab und zu mal irgendwie Edge und so, aber das reicht ja auch nicht richtig, um Google Maps zu benutzen, also dem Google Maps im Nirgendwo. Und wir gehen weiter und sehen um 16:30 ungefähr, also kurz bevor die Sonne unterging, da hinten ist ein Bauernhof. Wenn wir jetzt...
Ja, aber es ist einfach in den Horrorfilm gestolpert.
Es war echt so. Und dann, also wenn wir jetzt in den nächsten, wir gehen jetzt noch weiter hier ein bisschen in die Richtung, wenn wir in den nächsten 10 Minuten nicht zurück auf den Hauptweg oder die Straße oder sonst was finden, gehen wir zu diesem Bauernhof.
Klopfen an
und hoffen einfach, dass da keine Kannibalen leben.
Oh Gott.
Gehen weiter, da kommt uns so ein Pärchen entgegen, was Richtung diesem Bauernhof geht. Es waren offensichtlich die Bewohner dieses Bauernhofs, älteres Ehepaar, Mitte 50, keine Ahnung. Und wir gehen erst an denen vorbei und dann meine ich so zu Betty, nee, das ist jetzt unsere Chance. Ich meine, die Sonne geht unter, wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Es ist Winter.
Was für eine primitive Angst, aber es ist so eine klare Urangst.
Ich hatte richtig Scheiße, Schiss.
Die Sonne geht unter, ich kann da nichts mehr sehen.
Genau, und wir hatten zwar schon warme Jacken, aber es ist halt kalt.
Ja, natürlich, das passiert häufig, dass Wanderer einfach dann deswegen
Januar.
Sterben.
Es ist fucking Januar. Ja. Also ich zurück, excuse me, die sich umgedreht, mich Gott sei Dank schon verstanden und so. Und dann meine ich so, do you know where the way back to the green route is? Wie angeguckt, keine Ahnung, wovon ich rede. Or maybe the way back to the street. Und die so, Ah, yeah, the town is right 5 minutes this way. You just have to go this way down and you're straight back in the town. Wir so, okay, mega. Was? Dann sind wir, haben wir den vertraut, sind 5 Minuten in die Richtung, waren einfach wieder mitten in dem Ort unten gestanden. Wir sind die ganze Zeit oben im Kreis gelaufen.
Nein!
Zeit im Kreis gelaufen. 1,5 Stunden und in unserer Panik und dann wieder blöd abgebogen und dann irgendwie Todesangst. Und so. Wir sind einfach oben, wenn man das aus der Vogelperspektive sehen würde, sieht man uns einfach so panisch im Kreis laufen.
Ach Gott.
Da hab ich Angst, da hab ich die sterbe.
Dann erstmal schön in die Bar und dann, hello, one Guinness and one water, please. Do you have water Guinness? No? Okay, sorry. Callbacks. Ja gut, Anfang und Ende reichen sich die Hände.
Korrekt.
Damit würde ich dann diese ofenfrische Folge abschließen.
Ja.
Hast du ein Highlight der Woche?
Ich habe gleich noch ein Highlight der Woche. Du kannst die Formalitäten rausrasieren.
Ja, dann rasiere ich doch mal raus. Leute, hört uns, wo man es hören kann. Abonniert uns. Wir freuen uns über jeden Neuabonnenten und über jeden Hörer, jede Hörerin und über jede positive Bewertung vor allem.
Yes.
Also lasst uns alles da, was geht an Bewertung, Sternchen und nette Worte. Und ja, folgt uns auf Instagram, Twitter, weiß nicht, Facebook von mir aus auch, aber
nicht privat.
Ist jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht so wichtig mittlerweile. Ja, und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche ist, ich habe ein Upgrade gemacht. Und zwar, was hast du für eine Geldbörse?
Oh, ich habe seit wirklich, ich glaube, 10 Jahren dieselbe. Ist einfach ein Portemonnaie.
Ja.
Nee, ist es so ein Beutelchen, wo ich einfach lose Goldstücke drin habe. Mit denen ich habe davon 100 Stück zu Hause. Und dann kann ich die Beutelchen immer Leuten zuwerfen.
Das wäre so cool, wenn das ginge.
Aber ich habe so ein ganz klassisches Portemonnaie, das man so aufklappt. Und dann ist da halt Platz für Kärtchen, Kleingeldfach und ja.
Ich habe genau das Gegenteil von diesem Beutelchen mit nur Kleingeld. Ich habe so eine so ein ganz schmales, kleines Portemonnaie, wo nur Scheine drin sind und Platz für 4 Karten ist.
Läuft was, gut bei dem Herrn Autoren.
Also eigentlich nicht. Was so dazu geführt hat, dass ich dachte immer, ich bin so ein Typ, der sein Kleingeld dann immer so lässig in der Hosentasche hat. Bestimmt schon mehrere 100 Euro an Kleingeld verloren. und jetzt habe ich mir gedacht, so kann es nicht weitergehen. Ich brauche einen neuen Geldbeutel. Aber ich bin auch, ich laufe oft in Hosen rum, die keine Taschen haben. Also in so Sport, Jogginghosen oder so, die andere Leute zum Trainieren anziehen. Ich laufe halt in den normal in der Stadt rum. Was immer dazu führt, dass ich meinen Geldbeutel in der Hand tragen muss. Also wie wenn man
wie so ein Trottel.
Wenn man so am Campingplatz für ein Eis ansteht und so zu früh schon den Geldbeutel rausnimmt und so. Also brauchte ich irgendwas, was diese beiden Welten verbindet. Hosen ohne Taschen, aber auch einen neuen Geldbeutel. Jetzt habe ich mir einen Brustbeutel gekauft.
Aber du bist 5 Jahre zu spät. Der Brustbeutel war doch mega der Trend.
What?
Und doch, das war auch mega Ding. Du meinst doch diese
Nicht Brusttaschen.
Ach so.
Nicht diese Hip-Bags, die man dann so um Oberkörper legt und aussieht wie ein Marihuana-Dealer vor der Grundschule.
Park.
Ja, genau. So einen habe ich schon lang.
Ja.
Ich habe mir einen Brustbeutel gekauft.
Was
wie man früher hatte von Scout.
Nein.
Doch.
So zum, nein.
Doch.
Wo dann auch so die Busfahrkarte drin war und so die Monatskarte für den Schulbus.
Genau, die Adresse so drin, falls man verloren geht und so.
Und das hängst du dir um den Hals
rum? Das häng ich mir um den Hals, weil mir ist alles egal.
Nein.
Doch. Das ist fantastisch. Der ist, da passt ziemlich viel rein. Der hat sogar noch ein Fach, wo man sein Handy reintun kann.
Und sehr schwer zu klauen. Also merkst du halt sofort, wenn jemand an deinem Hals rumfummelt.
Genau, also das ist wahnsinnig schwer zu klauen. Der hat jetzt wieder ein Kleingeldfach. Das heißt, Kleingeldhuber ist back. Und hat Fach für Scheine. Meine Karten passen rein. Und wie gesagt, also für das Handy. Und der hat vorne so ein Gummizugfach aus so Mesh. Also so Netz. Dings, wo man so schnell mal was reintut. Weißt du, was ich meine?
Das ist
also,
alles cool, aber man sieht trotzdem aus wie ein minder bemitteltes Schulkind.
Man sieht aus wie ein irgendwie Vollidiot.
Wirklich 30 Mal sitzen geblieben in der Grundschulklasse.
Genau.
Aber hey, aber das Moment, andererseits, es kann ja auch ein neuer Trend werden.
Du
könntest auch aussehen wie ein Hipster. Ich kann es gerade nicht einschätzen.
Ich glaube, ich sehe eher aus wie ein Vollidiot, aber es ist wahnsinnig praktisch.
Ja, den Deal gehe ich immer ein.
Ich hatte heute das erste Mal im Supermarkt, also man wird dumm angeguckt.
Ja.
Aber es geht wahnsinnig schnell, weil ich habe nämlich vorher schon das Geld hergerichtet in dieses Mesh-Fach, kann man ganz schnell reingreifen.
Toll.
Und Es ist ein Upgrade für mein Leben.
Ja, weißt du noch, bräuchtest du so eine Mütze mit so einem,
Propeller.
Propeller oben drauf. Das würde, glaube ich, gut. Das
hattest du nicht mal sowas zupassen. Bei Studio Schmidt, dass du mal ein Spiel moderierte?
Ja, und da hatte ich auch einen Brustbeutel an und das war wirklich demütigend. Aber, warum nicht? Vielleicht wird das ein Ding.
Ich lieb's.
Ist das so ein stylischer Brustbeutel für Erwachsene?
Ja.
Oder ist das wirklich so ein Scout-Ding?
Nee, es ist ein Brustbeutel für Erwachsene tatsächlich. Von Carhartt ist der einfach, kann ich einfach sagen.
Okay.
Lieb ich, werde nie wieder was anderes benutzen.
Ja, musst du unbedingt mal ein Foto zeigen.
Jo.
Ich habe dich noch nie damit gesehen. Ich kann es kaum erwarten.
Ja, weil wir uns nie sehen.
Stimmt.
Also hier.
Ja, dann bis nächste Woche.
Und macht's gut.
Ja, sorry für diesen deprimierenden Wahlblock in der Mitte. Weil jeder, der es hört, weiß, Leute, die AfD hat 40% geholt.
Wir sind alle im Arsch.
Wir verstecken uns hier gerade.
Es ist Bürgerkrieg.
Unser Podcast läuft so. Ja, ich glaube, da wird es eine GroKo geben. Oh, hier. Ja, es ist Weltuntergang wahrscheinlich, wenn wir das hier ausstrahlen. Ja,
der Bundestag brennt, Leute. Reichstag, nicht Bundestag. Na gut. Okay.
Bis dann.
Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.